Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Und ich freue mich auf die Drehbuchautorin und Regisseurin Annika Decker, die mit Keinohrhasen, Rubbel die Katz und Traumfrauen die Kinosäle gefüllt hat, die bisher immer den Job hinter der Kamera gesucht hat, die manchmal bei der Verleihung von Filmpreisen keinen Sitzplatz bekommt und die Gottlob für 39,95 Euro wiederbelebt wurde. Herzlich willkommen bei Deutschlandfunk Kultur.
Hallo, vielen Dank.
So schnell kann man eine Biografie zusammenfassen, ja, über die wir natürlich noch ganz ausführlich reden werden. Denn Ihre Erfahrungen im Krankenhaus dienten als Vorlage für Ihren Roman Wir von der anderen Seite. 10 Jahre, nachdem Sie wegen einer Blutvergiftung im künstlichen Koma lagen. Frau Decker, Ihre Filme haben unserer Seele gut getan, weil wir viel lachen konnten. Wem soll das Buch gut tun?
Hoffentlich auch allen. Es behandelt natürlich ein sehr tonnenschwer klingendes Thema, nämlich Krankheit, plötzliche Krankheit. Also kennen das viele Menschen, dass man einfach von heute auf morgen völlig ahnungslos dann plötzlich nicht mehr funktioniert. Und das würde ich mal so grob als Schicksalsschlag zusammenfassen. Und ich glaube, dass das auch ein universelles Thema ist. Und ich habe schon darauf geachtet, dass man nach den schweren Momenten hoffentlich auf jeden Fall immer mal wieder herzlich lachen kann.
Die Drehbuchautorin und Regisseurin Annika Decker hat einen Roman geschrieben über die Drehbuchautorin Rachel Wald, die plötzlich ins künstliche Koma fällt. Rachel ist ausdrücklich nicht Annika, das betonen sie immer wieder. Aber so wie Rachel haben sie das Paralleluniversum Krankenhaus erlebt, weil sie wegen einer Blutvergiftung 8 Tage im künstlichen Koma lagen. Was bedeutet das genau, dieses künstliche Koma?
Also das bedeutet, dass man mit sehr, sehr heftigen Betäubungsmitteln quasi in einen Schlaf versetzt wird. Das bedeutet für einen geschwächten Körper, also so wie das bei mir nach einer Blutvergiftung damals war, dass der Körper Unterstützung bekommt, also sich ein bisschen erholen kann. Also bei mir ging es da um Leben und Tod. Also es war sehr viel wahrscheinlicher, dass ich das nicht überlebe. Und dieses künstliche Koma war die einzige Chance sozusagen. Das bedeutet aber auch, dass man irgendwann aufgeweckt wird, also die Mittel werden reduziert und man weiß das dann in der Regel nicht, dass man im Koma gewesen ist.
Und Sie wussten es auch nicht?
Ich wusste es auch nicht. Ich habe mich gewundert, warum alle so betreten tun. Also, oder warum jede Aussage von mir so wichtig ist und von 3 Ärzten mitgeschrieben wird. Ich wusste ja nicht, dass meine Familie da einen wirklich Kampf um Leben und Tod hinter sich hat und gebeutelt ist und die saßen bei mir damals, also 24 Stunden in abwechselnden Schichten um mein Bett herum. Und ja, also ich bin da völlig ahnungslos aufgewacht.
Das heißt, Sie haben von diesem Betrieb drumherum während des Komas auch gar nichts mitbekommen? Sie wussten nicht, dass Ihre ganze Familie da am Bett saß?
Nee, zur Enttäuschung meiner Eltern, die sich, glaube ich, ganz lieb Mühe gegeben haben und mir Geschichten erzählt haben, wie der Tag war, gesungen haben, mich gestreichelt haben. Ich weiß gar nichts mehr.
Ursache war eine Nierenbeckenentzündung, mit der sind Sie Weihnachten unter übelsten Schmerzen eingeliefert worden, aber Sie sind erst 12 Stunden später richtig untersucht worden, was ja dramatisch spät war. Ja. Haben Sie je versucht, die Ärzte wegen dieser satten Fehleinschätzung zu verklagen?
Ja, ich habe das lange überlegt. Es gibt tatsächlich auch mehr Fehldiagnosen und daraus resultierende schwere Krankheiten oder Todesfälle, als man so denkt. Aber es ist wahnsinnig schwer, das wirklich nachzuweisen. Also mir hat das mal ein sehr, sehr toller Arzt so erklärt, dass das so ist wie, man steht auf einer langen, langen Straße und man sieht ganz weit als Pünktchen etwas entgegenkommen. Und der eine checkt halt früher, dass da ein Lastwagen kommt und der andere erst quasi 2 Minuten vorher. Also was ist eine Fehldiagnose? Ist ein zu spät irgendetwas erkennen und das nachzuweisen, wann zu spät ist, ist, also ich glaube schon, dass bei mir manche Dinge grob fahrlässig waren, aber ich habe andere Wege gewählt, um mich damit auseinanderzusetzen und auch die beteiligten Menschen irgendwie damit zu konfrontieren.
Wie haben Sie die beteiligten Menschen damit konfrontiert? Also ist viel davon ins Buch eingegangen, oder?
Ja, ich habe es in Interviews erzählt und ich habe da 4 dicke Leitsordner zu Hause stehen mit meinen Krankenunterlagen, aber da stehen ja auch nicht immer Namen drin. Also ich weiß gar nicht so genau, wer das damals bei mir so böse verbockt hat. Also
Aber was Sie wissen, ist, dass Sie 6 Monate lang in Krankenhäusern gelegen haben, in der Reha waren und zum Teil auch komplett abhängig gewesen sind von anderen.
Also nicht nur zum Teil. Also ich war komplett abhängig. Das hat mich selbst überrascht. Nach 8 Tagen Koma kann man noch nicht mal mehr einen Löffel halten. Also ich habe in meinem Roman das natürlich benutzt, wie wir Autoren so sind. Wir benutzen ja immer alles. Da witzelt die Hauptfigur und sagt, ich kann noch nicht mal den Löffel abgeben, weil ich könnte ihn gar nicht halten, um ihn abzugeben. Und so muss man sich das vorstellen. Also man hat gar keine Muskeln mehr. Sprich, man muss alles neu lernen. Also man muss laufen lernen. Man muss die gesamte Motorik und natürlich dann irgendwann die Feinmotorik wieder erlernen. Das kommt dann schnell wieder, aber die Kondition und das alles, das dauert lange.
Was ist Ihnen dabei so am schwersten gefallen? Also welche Unterstützung war wirklich am schwierigsten für Sie, die anzunehmen und zu akzeptieren?
Ich durfte nicht alleine auf Toilette gehen. Das ist gewöhnungsbedürftig. Also geht nicht immer eine Frau dann mit, sondern da geht der vom Krankenhaus mit, der gerade Zeit hat und zur Verfügung steht. Aber ganz ehrlich, wenn es ganz am Anfang, als ich verstanden habe, was passiert ist und als ich verstanden habe, was mein Körper geleistet hat, was ich überlebt habe, war ich so erfüllt von einer Dankbarkeit, dass ich das überraschend leicht genommen habe. Also ich bin mit Sicherheit auch ein Mensch mit vielen Befindlichkeiten und so, aber das fällt dann schon ab. Manche Sachen waren mir egal. Oder ich hatte einen ganz bezaubernden, sehr lustigen Pfleger, der mich gewaschen hat. Und der war so respektvoll, dass mir das nicht in den Sinn gekommen ist, dass das irgendwie was Komisches hat. Also das sind dann schon teilweise Leute, gerade die auf so Intensivstationen arbeiten, die sehr, sehr respektvoll sind dem Leben gegenüber und dann auch sich so mitfreuen, wenn da überhaupt irgendwer aufwacht und wieder rauskommt, dass einen das total beflügelt.
Also so an Leib und Seele dann genesen, das heißt, man bastelt auf der einen Seite, damit die Fingerfertigkeit wiederkommt, aber ja. Natürlich geht man auch in die Psychotherapie oder überhaupt in die Therapie und spricht drüber, oder?
Ja, ich meine, das kann ich sowieso in also allen Grenzsituationen des Lebens sehr empfehlen, dass man das mal tut. Ich nenne das immer spaßeshalber Frühjahrsputz. Das ist ja auch für jeden Menschen vielleicht auch ganz interessant, mal zu ergründen, woher irgendwelche Ticks und Macken überhaupt kommen oder warum man immer so denkt und nicht so und ob man nicht den Blick etwas öffnen kann. Und ich fand das hochinteressant, weil ich sowieso sehr neugierig bin. Und es hat mir natürlich wahnsinnig geholfen, weil ich traumatisiert war. Also auch Menschen nach einem Herzinfarkt, wenn die in eine Reha gehen, kriegen die da in der Regel Therapiestunden, weil das eine traumatische Erfahrung ist. Das weiß man auch immer nicht so genau.
Wofür hat denn die Zeit auf der anderen Seite, wie Sie das ja nennen, die Sinne geschärft?
Ja, für das Leben. Also ich bin, glaube ich, sowieso ein sehr lebensfroher Mensch, aber es hat mich noch mehr gelehrt, das Leben in jeder Sekunde zu lieben und aufzusaugen und zu genießen und mich vielleicht nicht mehr so viel mit irgendwelchen Blödsinn zu beschäftigen. Mache ich zwar ab und zu natürlich, aber dann fällt es mir wieder ein, dass ich denke, ach, warum rege ich mich denn gerade so auf über diese wahnsinnig dumme Kleinigkeit? Hauptsache, du bist noch am Leben, also wisch das mal weg. Es ist ein Klischee, aber das passiert tatsächlich dann, also wenn die Sonne scheint und ich darf kurz einen Kaffee draußen trinken und mal ein bisschen in einem Buch lesen oder so, das reicht mir eigentlich. Das macht mich glücklich und das ist natürlich ein toller Effekt.
Frau Decker, ist diese Welt so, wie man sie sich im Klischee vorstellt, also so Kleinmausi macht Praktikum in der Produktionsfirma und wird vom Boss vernascht? Oder hat die MeToo-Debatte daran was geändert?
Also ich glaube, MeToo ändert vieles gerade, aber mir noch nicht genug. Und es ist schon ein bisschen so, wie man sich das vorstellt. Ich glaube, es gibt aber die gleiche Sache in Großkanzleien, in allen möglichen Büros natürlich. Immer da, wo Macht stattfindet, glaube ich, gibt es Kleinmausi, die vom Boss belästigt wird. Auch ich war sehr oft Kleinmausi. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, mit die Gesellschaft sich beschäftigen sollte.
Haben Sie sich dagegen gewehrt, als Sie Kleinmausi waren? Also hatten Sie Unterstützer? Hatten Sie jemanden, mit dem Sie sprechen konnten und sagen konnten, das lasse ich mir nicht gefallen?
Naja, also es kommt dann schon oft sowas wie, du bist doch schlagfertig, du hast doch Humor. Also dass Leute nicht verstehen. Also zum Beispiel habe ich auch natürlich viel mit meinem Freund über diese Erfahrungen gesprochen. Der hat ganz tolle Erfahrungen gemacht bei seinen jeweiligen Arbeitgebern. Ich so and so. Und dann habe ich festgestellt, hauptsächlich deswegen, also hauptsächlich wegen solcher Dinge. Und der war auch ganz erschrocken. Und ich habe dann auch selbst gemerkt, dass also mein Arbeitsalltag teilweise dadurch bestimmt war, also meine Arbeit gut zu machen, aber nicht zu lange im Büro zu sein, damit nicht Person X oder Y dann auch gleichzeitig mit mir rausgeht. Oder im Schneideraum sitzen, 12 Stunden lang neben einem übergriffigen Chef. Also da geht einem der Humor halt manchmal auch aus. Und das sollte auch nicht... Also warum ist es denn in der Verantwortung des potenziellen Opfers, sich permanent wehren zu müssen und nicht in der Verantwortung des potenziellen Täters, da sich selbst ein bisschen mehr auf die Finger zu schauen? Also ich habe das oft erlebt, dass das auch auf sehr viel Unverständnis gestoßen ist. Oder mich hat auch mal jemand schwerst so ein bisschen gestalkt und nachts angerufen und sowas. Und dann, da brauchte ich dringend das Geld und habe ein Drehbuch überarbeitet. Und am Ende der Tage habe ich das dann gemeldet und habe gesagt, der Typ, also ich habe Angst, dass der irgendwann vor meinem Haus steht oder so. Also ich will hier schon schreiben, aber es geht irgendwie schlecht. Mhm. Und also bin ich rausgeflogen, nicht er. Also das ist so ein Klischee, dass Leute oft sagen, warum hast du es denn nicht gemeldet? Also wenn man Dinge meldet, heißt das nicht automatisch, dass einem dann Gerechtigkeit widerfährt.
Ja, ja. Und natürlich waren sie lange abhängig vom Produzenten und haben sich dann aber irgendwie durchgeschlagen. Allerdings auch, so wie Sie gerade sagen, immer die Angst gehabt, die Miete nicht bezahlen zu können. Ja. Und dann kam ja vor 13 Jahren der Durchbruch mit Kein Ohrhasen. Mhm. Und deshalb müssen wir jetzt mal kurz den Vorhang aufmachen für Til Schweiger. Wie ist Ihre Geschichte mit ihm und Kein Ohrhasen?
Wir kannten uns so grob, die Filmbranche ist ja sehr klein. Wir kannten uns grob über seinen ehemaligen Geschäftspartner Tom Zickler, der leider kürzlich verstorben ist. Und keine Ahnung, irgendwann war ich dann auf irgendeiner Berlinale-Veranstaltung und Till hat ja auch irgendwie Lehrereltern und ich auch. Und dann haben wir so rumgewitzelt und dann hat er festgestellt, dass ich irgendwie frisch gebackene Drehbuchautorin bin. Und dann wollte er unbedingt was von mir lesen. Und dann habe ich ihm halb freiwillig, halb unfreiwillig was von mir gegeben. Und dann hat er sofort gesagt, also was willst du schreiben oder lass uns was machen? Und dann, ich glaube, ging es erst um so einen Autofilm. Da habe ich dann gesagt, sorry, ich weiß noch nicht mal die Marke von meinem Auto. Also so doof bin ich beim Auto. Ich weiß nicht, ob ich da nicht
Autofilm richtig... Autofilm wird nichts.
Nee, leider. Und dann habe ich gesagt, wenn ich es mir aussuchen dürfte, glaube ich, dass ich Romantic Comedy sehr gut könnte vielleicht. Und dann, ja, dann habe ich den Auftrag bekommen und dann habe ich mal versucht, die weibliche Heldin nicht nur eine Projektionsfläche sein zu lassen für den super coolen Helden, sondern habe ich dann eine Rolle, dann, die später Nora Tschirner gespielt hat, was sie toll gemacht hat, finde ich, geschrieben, die auf jeden Fall 50% oder sogar ein bisschen mehr Anteil hat.
Und danach ging es Ihnen auch wirtschaftlich besser? Also danach haben Sie mit Ihrem Bruder Jan eine eigene Firma gegründet, nee, oder war das da schon?
Nee, das war da noch lange nicht. Also danach gab es erstmal den zweiten Teil von Kein Ohrhasen. Dann habe ich Rubbel die Katz gemacht mit Detlef Buck zusammen. Und dann war da die Lösung, dass ich dann gesagt habe, okay, vielleicht muss ich da jetzt selber ran und selber Regie machen. Und dann habe ich mit Jan, mit meinem Bruder, der gerade frisch aus New York nach Berlin gezogen war und eigentlich gar nichts machen wollte, den habe ich mir dann gekrallt, weil der deutsch-amerikanischer Anwalt ist und deshalb natürlich hervorragend geeignet für
eine
Produktionsfirma.
Das heißt, es war auch nur ein kleines Risiko zu scheitern. Also einmal hatten Sie den Anwalt im Nacken und zum zweiten hatten Sie sich schon einen Namen gemacht.
Naja, also das stimmt schon, dass man immer nur so gut ist wie der letzte Film. Also wir scheitern alle ständig in der Filmbranche. Also ich bin immer überrascht, wenn jemand von außen sagt, Mensch, Sie sind doch so erfolgreich. Und dann versuche ich das immer zu fühlen. Aber ich glaube, alle Kreativen sind tendenziell auch sehr unsichere Menschen. Bei jedem Buch denke ich, Mist, jetzt werde ich ertappt. Jetzt werden alle merken, dass ich das überhaupt nicht kann.
Das ist so verrückt, das sitzt so tief, sowas. Was für ein Mensch ist Ihr Bruder, Frau Decker?
Mein Bruder ist ein sehr, sehr kluger, überlegter, sehr im Gegensatz zu mir sehr diplomatischer Mensch, der ganz analytisch und trocken denken kann, was mir manchmal, also ich bin hoch emotional, deswegen ist das ein ganz guter Gegenpart. Und der ist ein sehr friedfertiger, guter Geschäftsmann, guter Produzent, mittlerweile ganz toller. Aber mit meinem Bruder möchte ich auch keinen Ärger haben. Also deswegen, er ist ein ganz toller Geschäftspartner für mich, weil er in den richtigen Momenten auch dazwischenhauen kann, in aller Seelenruhe, was ich ja toll finde. Ich hasse ja, was in der Filmbranche ja auch oft ist, diese Ego-Rumschreierei. Und das haben wir so abgeschafft.
Und er war ein wichtiger Begleiter in Ihrer Krankenhauszeit.
Ja klar, also meine Eltern und mein Bruder auf jeden Fall. Und das ist auch sowas. Also man sagt ja immer so in Freud und in Leid, also wenn Leute jemanden heiraten oder das, man erlebt das normalerweise gar nicht, weil es findet ja alles eher so im Mittelfeld statt. Und das war jetzt wirklich eine Situation, in der ich gemerkt habe, wie groß und bedingungslos die Liebe meiner Familie ist. Und das war schön, war eine schöne Erfahrung.
Engagiert sich Jan genauso wie Sie für Kontrakt 18?
Der kann, weil er kein Autor ist, da nicht eintreten. Er steht voll hinter Kontrakt 18, weil er natürlich auch einige Dinge bei mir mitbekommen hat. Und ja, der findet es super. Mein Bruder ist, ja, glaube ich, auch eins der zwei männlichen Mitglieder bei Pro Quote.
Das ist auch was Kontrakt 18 mit auf dem Schirm hat. Also was verbirgt sich hinter Kontrakt 18?
Wir deutschen Drehbuchautoren haben, also ein Teil, wir haben uns irgendwann in so einer Rebellentruppe zusammengeschlossen und haben eine 6-Punkte-Liste erstellt von Dingen, die wir bei unserer Arbeit haben möchten. Und da denkt man jetzt, Wunder, was das sein könnte. Es sind, muss ich sagen, ganz einfache Dinge. Nämlich zum Beispiel, dass man, wenn man einen Film geschrieben hat, bitte zur Premiere eingeladen werden möchte. Jeder würde jetzt denken, das ist selbstverständlich.
Selbstverständlich, ja.
Ist es aber nicht. Also ich denke schon, dass ich ein bisschen Vergleich habe teilweise zu anderen Ländern. Und das Land der Dichter und Denker, das wir ja sind, ist da vielleicht nicht an erster Stelle. Also die Behandlung und die Arbeitsbedingungen von Drehbuchautoren und Autorinnen in Deutschland sind schon sehr, sehr verheerend gewesen teilweise. Deswegen versuchen wir einfach einzutreten für respektvollen Umgang miteinander. Also es geht auch darum, dass wir den Rohschnitt zu sehen bekommen. Also es ist ja sehr wichtig, man denkt sich ja den ganzen Film aus. Und dann ist es natürlich sehr wichtig, den Rohschnitt, also wenn man noch Kleinigkeiten ändern kann, mal zu sehen, weil der Autor eine ganz wichtige Kontrollinstanz ist. Also ja, als Autor weiß man, da und da ist das Gerüst der Geschichte und da müsste das vielleicht noch reingeschnitten werden.
Was ist die wichtigste Forderung von Kontrakt 1? Also einmal, dass man zur Premiere eingeladen wird, dann, dass man beim Rohschnitt dabei ist. Was ist so die Nummer 1 für Sie?
Dass man nicht ohne Grund gefeuert werden darf. Also das habe ich vorhin ja kurz angerissen. Also ich bin mal aus dem Projekt rausgeflogen, weil mich der Hauptautor belästigt hat. Und also wir sind ja freie Selbstständige. Wir können ja einfach von heute auf morgen rausgeworfen werden. Und mir ist es auch schon passiert, dass ich aus meinem eigenen Projekt raus war, ohne dass ich es wusste. Also man steht da unschuldig irgendwo auf einer Veranstaltung rum und dann kommt ein anderer Autor und sagt, übrigens, der und der schreibt jetzt dein Projekt weiter. Weißt du aber eh schon. Nein, weiß ich nicht.
Wahnsinn.
Wie kann ja eigentlich jeder Arbeitgeber verlangen eigentlich.
Wie mächtig sind denn die Mitglieder von Kontrakt 18? Also welches Gewicht hat das?
Ach, ich würde schon sagen, ein großes Gewicht. Also da sind Kollegen und Kolleginnen, von denen ich, also zum Beispiel Annette Hess, das ist die mit Abstand erfolgreichste Serienautorin Deutschlands, die jetzt gerade, ich glaube, an der teuersten deutschen Serie aller Zeiten schreibt, an Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Und das sind Schwergewichte. Diese Frau kann Karrieren erschaffen, kann Welten erschaffen. Also, und die möchte einfach nur sehr bescheiden ein wenig Respekt. Also ich schätze die Schlagkraft von Kontrakt 18 als schon sehr groß ein.
Sagt die Drehbuchautorin Annika Decker, die nach Angaben ihres Freundes 240 Sorten Weinen drauf hat. Wo sammeln Sie den Stoff und die Textschnipsel für Ihre Drehbücher?
Also das sind manchmal ganz absurde Sachen. Also ich kann das nicht vorhersehen. Wenn ich das wüsste, würde ich es mir in Kisten packen und dann könnte ich es immer rausholen. So funktioniert Kreativität aber leider nicht. Zum Beispiel weiß ich, bei Traumfrauen gibt es einen Showdown zwischen Iris Berben und ihrer Rivalin auf dem Tennisplatz. Und mein Cutter und ich haben ewig lang keine Musik dafür gefunden. Und es hat uns richtig gequält. Diese Szene funktionierte einfach nicht. Und ich muss manchmal, um mich aus dieser Welt rauszuholen, etwas völlig anderes schauen. Und da habe ich dann Raging Bull geschaut. Das ist so ein Filmklassiker über einen Boxer. Und unter diesen Boxmatches liegt immer Klassik. Mhm. Und dann fiel mir ein, dass es so ein wunderschönes Ave Maria gab in dem Film Donnie Darko. Also ich hatte Raging Bull gesehen, das hat in meinem Kopf eine kleine Reise gemacht. Ich komme morgens in den Schneideraum mit dem Donnie Darko Soundtrack und boom, hatten wir nach 2 Wochen hysterischen Suchens endlich die perfekte Musik.
Wenn Sie dann was gefunden haben, sprechen Sie dann das schnell ins Handy oder schreiben Sie sich was auf oder behalten Sie das alles im Kopf?
Nee, ich schicke mir selbst wirre E-Mails. Und dann nehme ich diese Notizen und packe sie auf eine Liste, die sehr kreativ bei mir heißt, neue Sachen.
Kreativ ist man natürlich auch sehr, wenn man draußen ist, wenn man in der Natur ist. Dabei hilft Ihnen vermutlich Rudi.
Ja, mein Hund.
Ist er immer dabei?
Also Rudi ist schon sehr häufig dabei, ja. Ja, er liegt auch, wenn ich schreibe, oft in seinem Körbchen neben dem Schreibtisch und stupst mich aber auch sehr oft an, weil ihm dann langweilig ist.
Wie sehen Sie aus, Frau Decker, wenn Sie schreiben? Ist das dann so ein Lotterleben oder ziehen Sie sich morgens schön an, gehen joggen, dann duschen Sie wieder und ziehen sich wieder schön an und dann setzen Sie sich an den Schreibtisch?
Ach, das wäre mein Traum. Also das ist mein Ziel immer. Genau das, schön aussehen und vorher joggen gewesen sein. Aber ich glaube, das kennen viele Leute mit den guten Vorsätzen. Sehr oft wird es dann doch nur kein Sport gemacht und eine fleckige Jogginghose. Und also das sind die 2 Pole, zwischen denen ich quasi hin und her, je nachdem, wie zufrieden ich mit mir bin. Mhm. Ich schaffe schon 2-mal die Woche die Sportvariante mit einem schönen Seidenpyjama. Und manchmal habe ich aber auch die Variante, dass mir der Postbote, wenn er klingelt, gute Besserung wünscht.
Ich habe bei Ihnen, obwohl man das jetzt im Gespräch gar nicht so hört, wenn ich die Filme gucke, manchmal so das Gefühl, so einen leichten Hang zum Übertreiben haben Sie. Also so was Kleines Theatralisches. Zumindest schreiben Sie das Ihren Protagonistinnen auf den Leib. Ist das so? Also ist ein bisschen was vom Übertreiben vererbt von den Lehrereltern?
Ja, also meine Großmutter war eine wahnsinnige Übertreiberin oder ist alles sehr schwarz-weiß. Entweder war es das Beste vom Besten oder so schlimm ist sie noch niemals behandelt worden. Und ich habe, glaube ich, eine Liebe zu solchen Menschen, zu extremen Menschen und ich schreibe die wahnsinnig gern. Ich selbst habe es so ein bisschen in mir, aber ich glaube, dass ich auch ein relativ höflicher Mensch bin. Ich bin jetzt niemand, der sich überall komplett auslebt. Also ich habe ganz schnell dann ein schlechtes Gewissen und denke, warum versaue ich jetzt jemand anderem, der gar nichts dafür kann, den Tag? Mhm. Da bin ich auch sehr empfindlich, wenn das jemand mit mir macht. Also wenn ich die dramatischen Stimmungen oder Befindlichkeiten von anderen Leuten einfach abkriege, ohne dass ich da irgendwie Anteil hatte, dann werde ich auch wirklich sauer.
Also die 240 Arten des Weinens, die versuchen Sie mit sich auszumachen und nicht in der Öffentlichkeit.
Ja, ach, also das habe ich auch allen Leuten, die ich eingestellt habe, für meine Filme gesagt. Ich habe gesagt, es kann sein, dass ich auch mal heule am Set aus Wut oder Erschöpfung oder wenn du damit nicht klarkommst, kannst du für mich nicht arbeiten. Ich nehme das sehr locker. Ich weiß auch gar nicht, warum das immer so ein Stigma hat, dieses weibliche Heulen. Also ich habe mal mit einem Regisseur gearbeitet, der ist zu Stein erstarrt. Das war für den das Schlimmste. Also ich hätte lieber jemanden umbringen können neben ihm, das hätte er leichter ertragen, glaube ich. Mhm. Also man muss dann nicht mir helfen oder irgendwas. Das kann ich dann auch einfordern. Also wenn es mir ganz, ganz schlecht geht, dann sage ich schon, ich bräuchte jetzt Hilfe. Aber manchmal muss ich mal eine Minute eine Träne runterrinnen lassen und dann geht's weiter. Also
das ja. Gegenteil vom Geheule ist natürlich der Humor, der Ihnen, so wie ich das verstanden habe, das Leben gerettet hat. Ist es eigentlich eine gute Voraussetzung, um bei Ihnen für einen Film in die engere Wahl zu kommen, wenn man lachen kann, wenn man einen guten Humor hat?
Auf jeden Fall, hilft weiter. Aber es gibt auch Schauspieler, deren Humor ich gar nicht verstehe und die können aber meinen Humor total gut spielen. Aber sagen wir mal, die große Masse, zum Beispiel Max von Thun ist so ein Beispiel, den kenne ich auch schon ewig und der ist einfach privat unfassbar lustig. Und der weiß bei jeder Szene, wo der Beat ist, also wo quasi die Stimmung umschlägt, warum er das so spielen muss, was daran lustig ist. Also, und bei dem Druck, den wir haben an einem Drehtag, also der muss wirklich, also früher hat man da mehr Drehtage gehabt, da war das etwas entspannter, aber Dreharbeiten sind eigentlich so, dass man keine Sekunde überlegen kann. Und man darf eigentlich keine Fehler machen, sonst hat man sofort Überstunden und Überstunden sind teuer. Und da hilft einem so ein humorvoller Schauspieler natürlich sehr weiter.
Was die Filmbranche betrifft, hat da die Ich-Erzählerin Rache relativ niedrige Erwartungen an zwischenmenschliche Umgangsformen. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen, Frau Decker?
Ich glaube nicht nur mit meinen. Also ich habe zur Recherche also mit sehr vielen gesprochen, natürlich vor allem mit Autoren, weil die Hauptfigur ja Autorin ist. Mhm. Und also das war der Luxus, den ich mir erlaubt habe, nach so vielen Jahren, dass ich mal eine Figur Autorin sein lassen wollte. Und die Erfahrungen decken sich mit den meisten anderen Autoren und Autorinnen erschreckenderweise, dass also ein Minimum an Respekt oder Umgangsform manchmal gar nicht stattfindet.
Als Sie im Koma lagen, also als Sie sehr schwer krank gewesen sind, da waren Sie ja schon der Keinohrhasen-Star. Wie verständnisvoll haben eigentlich Ihre Kolleginnen und Kollegen Sie begleitet in dieser Zeit?
Das teilt sich auf. Also ich denke, so ein Schicksalsschlag ist eigentlich wie so eine Lupe. Das kennen ja Leute schon, die sich scheiden lassen, dass dann plötzlich irgendwelche Freunde nicht mehr anrufen. Und das war bei mir auch so. Das hat sich unterteilt in Menschen, die gesagt haben, ja, wir verstehen ja, aber wann ist denn das Buch fertig? Das hat sich aufgeteilt in Leute, die ganz zauberhaft waren und mir Essen vorbeigebracht haben oder ihre Lieblingsfilme. Und es gibt nicht viel dazwischen. Es gibt nicht viele Grauzonen, wenn einem sowas passiert. Und bei mir sind auch teilweise Leute also wirklich verschwunden. Habe ich dann monatelang nichts gehört und dann ja mal nachgefragt. Ich hatte ja jetzt nichts Ansteckendes. Also es hat sich quasi gar nicht gesundheitlich gelohnt, sich von mir zu entfernen. Aber
bedeutet aber auch, Sie haben sich auch von denen dann entfernt und endgültig verabschiedet.
Ja, also das klingt jetzt so böse, aber also es war eine tolle Erfahrung. Also wenn einem jemand das wahre Gesicht zeigt, dann hat das ja zur Konsequenz, dass man diesem Menschen einfach nicht mehr so vertraut, weil der könnte ja dann auch nächste Woche schon wieder weg sein, weil ihm irgendwas nicht passt. Und ich habe dann rigoros ein paar Freundschaften beendet und das hat mir sehr gut getan. Das hätte ich vorher gar nicht gedacht. Also ich war fast erleichtert, weil einem Menschen ja manchmal auch so einen unausgesprochenen Druck machen.
Die Rachel sagt an einer Stelle im Roman, you are right, I'm a Schaf. Mit wem ist sie da in Kontakt?
Ach, also es hat mir so Spaß gemacht zu schreiben. Also sie trifft sich mit einem Schamanen und sie ist überhaupt nicht esoterisch und dieser Schamane hilft ihr tatsächlich weiter und analysiert sie innerhalb von ein paar Minuten anhand von diesen schrecklichen Tarotkarten. Und irgendwie setzt er was in ihr in Gang und irgendwas Zauberhaftes passiert noch, wo sie dann gar nicht so richtig weiß, was er gemacht hat.
Und der spricht so ein schönes Englisch, so ein Deutsch-Englisch-Gemisch.
Ja, sowas schreibe ich wahnsinnig gern.
Für 80 Euro vertreibt der Schamane die Koma-Geister bei Rachel. Kam zu Ihnen auch ein Schamane?
Ah, das würde ich lieber im Geheimen lassen, aber natürlich gehört die persönliche Recherche auch zu solchen Geschichten.
Also es gab auch Koma-Geister bei Ihnen?
Ja, also bei fast allen Patienten, also gibt es dann so fast ein Jahr noch schrecklichste Albträume. Das ist anscheinend durch die Betäubungsmittel. Und also ich hatte auch Freundinnen in der Reha und die haben eigentlich alle ähnliche Belastungen gehabt, dass da was übrig bleibt. Also ich weiß ja nicht, an was für einem Ort man da ist, um auch mal esoterisch zu werden, aber da hängt einem sowas nach noch. Also so eine Schwere und man träumt davon und eine Freundin von mir, die hatte so eine richtige Nahtoderfahrung, dass Leute vor ihrem Bett standen und sie Licht gesehen hat. Und all das gibt es.
Sie haben ja in Marburg eine katholische Schule besucht. Haben Sie eigentlich während dieser langen Krankheitsphasen sich mal irgendwann so die Sinnfrage gestellt? Haben Sie gebetet? Haben Sie Kontakt aufgenommen zu irgendjemand im Jenseits?
Nein. Ich war schon keine Katholikin, als ich auf dieser wirklich sehr schönen Schule war. Ich bin leider oder Gott sei Dank einfach kein gläubiger Mensch und die Haltung der katholischen Kirche zu diversen Missbrauchsfällen, die ja an die Öffentlichkeit gekommen sind, hat mich eher dazu bewogen, ganz großen Abstand zu nehmen von der Kirche.
Hm. Und Sie haben im Krankenhaus auch nicht gefragt, warum ich? Warum passiert mir das jetzt?
Da wird man verrückt, wenn man sich das immer und immer wieder fragt. Nee, ich hatte teilweise auch gar nicht so viel Zeit, mich so viel zu fragen. Das kam später dann. Aber im Krankenhaus hat mich nur interessiert, werde ich morgen so stark sein, dass ich mich wieder auf die Bettkante setzen kann und 3 Sekunden stehen kann? Werde ich wieder laufen können? Werde ich mir ein T-Shirt eigenständig anziehen können? Werde ich irgendwann alleine duschen dürfen? Ich bin darüber interessanterweise nicht gläubig geworden. Es gibt viele, die auch kurz vor ihrem Tod natürlich dann gläubig werden.
In der schönen Serie vom Zeitmagazin »Ich habe einen Traum« erzählt Annika Decker, dass sie lange von einem zerschundenen Wesen in einem Käfig geträumt hat, als sie im Krankenhaus lag und auch später. Das waren Sie, dieses zerschundene Wesen.
Also so erkläre ich mir das.
Ja.
In meinem persönlichen Traum habe ich, lustigerweise schrieb ich auch in meinem persönlichen Traum, also saß an irgendeiner Art von Rechner oder Schreibmaschine. Also das werde ich anscheinend noch nicht mal in Träumen los. Und in meinem Traum habe ich dieses schorfige, gefährliche Wesen angeguckt und gedacht, ah, mein Kind. Also wirklich gruselig. Aber ich denke, das war ich, dieses zerschundene Wesen.
Ist der Traum Geschichte oder kommt er immer mal wieder?
Der ist Geschichte, tatsächlich. Also ich glaube, das war die Ausschleichung der Betäubungsmittel und natürlich die Verarbeitung des Unterbewusstseins von dem, was mir passiert ist. Mhm. Ich war ja ein zerschundenes Wesen.
Das liegt jetzt alles 10 Jahre zurück. Längst ist natürlich eine andere Annika Decker am Start und schreibt jetzt das Drehbuch zu ihrem Roman »Wir von der anderen Seite«.
Ach, wer weiß. Also ich freue mich im Moment erstmal, dass der Roman so derartig tolle Kritiken bekommen hat. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich wusste nur, ich muss irgendwann diesen Roman schreiben, der in mir war, und habe mich viele Jahre nicht getraut und nicht die richtige Stimme gefunden. Und irgendwann kam sie.
Ein sehnlicher Wunsch von Ihnen ist ja mal ein paar Monate in Kalifornien am Meer leben. Werden Sie sich diese Sehnsucht erfüllen, während Sie das Drehbuch schreiben? Ich bleibe dabei.
Ich hoffe es. Wie kriegt man den Hund darüber? Ich kann nicht länger als eine Woche von diesem Hund getrennt sein. Also mein Freund würde mitkommen, aber wir müssen uns da noch was überlegen. Ja.
Rudi und der Freund in Kalifornien mit Annika Decker. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen für den Besuch bei Deutschlandfunk Kultur und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Vor allen Dingen auch einen schönen Film über Ihr Leben oder das von Rachel.
Vielen Dank Ihnen auch. Alles Gute. Hat Spaß gemacht.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.